Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, dem 30. Juni. Steffen Pasler und ich begrüßen Sie heute zum Wochenticker. Der Thorsten Lenk ist leider heute nicht dabei, aber nachher haben wir noch einen super Gast und damit sind Sie in tollen Händen diesen Montag. So, starten wir gleich mal rein, lieber Steffen. Erstmal habe ich so ein paar Themen mitgebracht. Einmal, was Sie vielleicht bzw. Ihre Mandanten auch schon betroffen hat. Einmal aus Sicht der APO-Bank gibt es Betrugsversuche, ist uns zugespielt worden, jedenfalls vermeintliche Schreiben der APO-Bank an Ärzte und sonstige Menschen aus dem Heilmittelbereich. Da wird danach gefragt, dass man seine Kontodaten unter anderem aktualisieren soll. Und das ist natürlich ein Phishing-Versuch. Da sollte man unbedingt aufpassen. Ansonsten, was uns als ETL-Steuerrecht zum Beispiel auch betroffen hat, angebliche Schreiben von der DGUV kamen noch per Post bei uns an mit letzten Zahlungsaufforderungen. Mir ist jetzt am Wochenende auch zugespielt worden. Einer ihrer Mandanten hat dann auch sogar Schreiben bekommen, wo Gerichtsvollzieher Schreiben schon mit dabei waren. Da ging es dann also darum, dass man so um die 600 Euro dann bitte zahlen möge. Aber Achtung, wieder mal auf ausländische Konten, entweder spanische oder jetzt in diesen Fällen dann zum Teil auf italienische Konten. Also wenn man das sieht, dann bitte davon Abstand nehmen. Das ist Fake und Betrug. Ja, neue Regierung, neue Ideen. Das Bundesjustizministerium hat Dienstag letzte Woche einen Referentenentwurf zur Änderung der Zuständigkeiten bei den Amts- und Landgerichten auf den Weg gebracht. Ist, wie gesagt, so ein erster Entwurf des Bundesjustizministeriums. Da geht es dann unter anderem darum, dass die Landgerichte erst ab einem Wert von 10.000 Euro zuständig sein sollen. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Vor vielen, vielen Jahren sind die 5.000 Euro als Grenze eingezogen worden. In der Zwischenzeit hat sich ja vieles verteuert. Steffen nickt als echter Rechtsanwalt. Ich bin ja nur so ein Fake-Rechtsanwalt.
30 Jahre her mit der
Anhebung
auf 5.000. Ja, ist
ja, also da haben wir ein bisschen Inflation in der Zwischenzeit, ne? Also da würde sich das dann tatsächlich lohnen. Und es soll dann Spezialzuständigkeiten geben, weil man auch sieht, nicht jeder Richter kann alles, ne? Vom Mietrecht bis dann zum ganz speziellen Handels- und Gesellschaftsrecht. Also da soll es dann auch nochmal Spezialzuständigkeiten geben. Punkt 4, Rolle rückwärts habe ich es genannt. Unser neuer Finanzminister Lars Klingbeil hat irgendwie anklingen lassen, dass die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege nun doch wieder von 8 auf 10 Jahren verlängert werden sollen. Jetzt gerade zum Anfang des Jahres kam das ja mit den 8 Jahren für die Buchungsbelege. Da sollten alle Belege, die noch nicht zum 31.12.2024 verfristet sind, bei der Aufbewahrung ja dann eben dann 8 Jahre nur noch aufgehoben werden können. Jetzt hat man festgestellt, es ist gar nicht so gut, wenn es um Steuerhinterziehung geht. Gerade bei größeren Steuerhinterziehungsthemen brauchen die Behörden dann auch ein bisschen länger. Und was dann eben verfristet sind, vor allem bei Cum-Cum-Geschäften, die entsprechenden Aufbewahrungsfristen. Und da war dann eben die Befürchtung, dass die dann vernichtet werden und man könnte nicht weiter das Ganze verfolgen. Also vielleicht gibt es dann wieder eine Verlängerung auf 10 Jahre. Mal sehen. So, und jetzt bist du dran, Steffen.
Ja, ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung der Verwaltung. Die Testphase für den digitalen Fahrzeugschein hat begonnen. In einer Pilotphase sind zunächst 2500 Nutzer berechtigt, ihren Fahrzeugschein auf dem Smartphone mit einer speziellen Fahrzeugschein-App zu speichern. Wie gesagt, erstmal 2500 gilt nicht für alle. Wir hoffen mal alle, dass diese Testphase erfolgreich abgeschlossen wird, so dass wir am Ende dann vielleicht auch in diesem Bereich weniger Papier bewegen müssen. Ja, jetzt wieder zurück zu dir.
Ja, also Digitalisierung kommt, ich sehe schon. Wenn wir in Zukunft unser Smartphone verlieren, dann ist alles
Ganz
weg, ne?
stimmt.
Auch das Auto dann irgendwann.
Ja.
Ja, Punkt 6. Letzten Mittwoch gab es einen neuen Entwurf des BMF. Ein zweites Schreiben zu den E-Rechnungen. Das heißt jetzt Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmen ab dem 01.01.25. Das Ding ist 31 Seiten lang und gucken wir uns jetzt erstmal an, worum es denn da eigentlich geht. Wenn es da eben dann neue Erkenntnisse zu gibt, dann melden wir uns auf jeden Fall dazu. Aber auch hier sieht man, ne, wie beim digitalen Fahrzeugschein, elektronische Rechnungen, es wird alles elektronischer und digitaler. Ja, dann bei Punkt 7 eine ganz interessante Nachricht aus Sachsen. Da hat der sächsische Wirtschaftsminister angekündigt, dass er der SAB, der Sächsischen Aufbaubank, mit auf den Weg geben möchte, dass die erstmal von den Rückforderungen bei den Corona-Wirtschaftshilfen absehen und dass die Rückforderungen erst einmal vorläufig ausgesetzt werden sollen. Das betrifft Soforthilfen als auch Überbrückungshilfen. Was steckt dahinter? Also irgendwie scheint der sächsische Wirtschaftsminister jetzt auch festgestellt zu haben, dass es bei vielen Dingen dann doch noch Unklarheiten, Ungereimtheiten gibt, dass es für die Unternehmen schwierig ist, die Corona-Hilfen dann zum Teil ja auch ziemlich sofort dann zurückzahlen zu müssen. Und ja, das hat ihn anscheinend veranlasst, diese Rückforderung dann erstmal auszusetzen. Das sächsische Wirtschaftsministerium möchte das Ganze jetzt erstmal sich genau angucken, was denn da die Probleme sind und möchte dann so in den nächsten Tagen oder Wochen dann mit neuen Informationen dann auf die Hilfeempfänger zukommen. Mal sehen, ob andere Bundesländer da folgen. Also finde ich einen spannenden Ansatz. Schauen wir mal. Wir werden berichten, wenn wir was Neues erfahren. Ja, dann auch Ende letzter Woche war der Bundestag tätig. Unser Investitionssofortprogramm ist jetzt erstmal durch den Bundestag durchgekommen. Ich habe Ihnen hier nochmal abgebildet, worum es ja da unter anderem ging. Wiedereinführung degressiver AFA, ne, Senkung Körperschaftsteuersatz ab dem 01.01.28, ein bisschen Dienstwagenbesteuerung bei den E-Autos, wo die Grenzen nach oben gehievt werden, dann diese arithmetisch-degressive Abschreibung für E-Fahrzeuge etc. etc. Das ist da alles drin. Das Ganze muss noch durch den Bundesrat. Da ist der letzte Termin am 11. Juli vor den Sommerferien. Da sollte das dann eigentlich auch auf dem Programm stehen. Da diese Änderungen Länder und Gemeinden finanziell ganz schön belasten, wäre eigentlich davon auszugehen, dass sie nicht zustimmen. Aber der Bund, Sie haben es vielleicht auch in der Presse verfolgt, hat das die Zustimmung praktisch dem Bund, den Ländern und den Gemeinden abgekauft. Die haben gesagt, okay, der Bund übernimmt eure Steuerausfälle. Also von daher könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht beim Bundesrat am 11.07. auch durchgehen wird. Ja, dann noch eine kurze Nachricht nochmal vom Bundestag. Auch die Mietpreisbremse ist da bei denen erstmal verlängert worden, soll jetzt bis Ende 2029 gehen. Ansonsten wäre sie Ende diesen Jahres ausgelaufen. Also es wird weiter bei der Miete gebremst. So, und als letztes im Bereich Aktuelles dann nochmal ein Hinweis, was ab dem Jahre 2025 gilt. Wenn es um die Gewerbesteuer und die einfache Kürzung geht, dann brauche ich dafür eine ordentliche Buchung der Grundsteuer in der Buchhaltung. Denn nur wenn die Grundsteuer ordentlich gebucht ist und als Betriebsausgabe da erfasst ist, dann wird auch die Gewerbesteuer entsprechend gekürzt. Wie das alles genau funktioniert, auf welchen Konten was zu buchen ist, sehen Sie hier beim entsprechenden ETLNet-Artikel. Gerne da mal drauf gehen. Da gibt es dann weitere Informationen dazu. Aber das ist dann eben ab 2025 neu. Das bitte dann entsprechend auch angucken. Ja, und da kommen wir schon zu unseren Urteilen der Woche. Und Steffen, du hast erstmal was aus Zweibrücken
Ja,
mitgebracht.
ein Urteil aus dem Bereich Zivilrecht. Ehefrau ist Eigentümerin eines Grundstücks, eines Hauses. Dort gibt es einen Wasserschaden. Die Versicherung schreibt sie an und bietet für eine Zahlung von 10.000 Euro die endgültige Regulierung dieses Schadens an. Nicht sie selbst, sondern ihr Ehemann antwortet auf dieser oder von dieser E-Mail-Adresse der Ehefrau. Es kommt, was kommen muss. Nachdem das Geld gezahlt ist und einige Zeit vergangen ist, stellen die beiden fest oder die Ehefrau zumindest fest, dass der Wasserschaden weiterungen erfährt, also größer ist als gedacht. Und dann kommt sie auf die Idee zu sagen, ich habe doch diesem Vergleich über die 10.000 Euro nicht zugestimmt. Doch, sagt das OLG Zweibrücken, zumindest die Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht sprechen dafür, dass diese Vereinbarung wirksam ist. Also Augen auf bei der Weitergabe von Passwörtern zu E-Mail-Konten.
Ja, das ist auch so im Geschäftsverkehr sehr wichtig, absolut richtig. Ich habe ein BfH-Urteil mitgebracht, was letzte Woche veröffentlicht worden ist, und das ist insofern ganz spannend, dass der BfH da auch keine Gnade kennt. Worum ging es? 2012 ist der Erblasser verstorben. Passt ganz gut dazu, dass die Pia Roggendorf-Jentsch gleich als Fachanwältin für Erbrecht auch dabei ist. Er hat mehrere Testamente hinterlassen. Es war unklar, wer denn jetzt eigentlich Erblasser wird. Es kam, wie es kommen musste. Es gab Streit vor allen möglichen Gerichten. Und erst im August 2018, also mehr als 6 Jahre später, stand dann fest, wer Erbe ist. Und dann hier unser Kläger hat dann einen Erbschein ausgestellt bekommen. Der war dann 50-50 mit seinem Bruder Erbe. Man hat dann für die Jahre 2012 bis 2017 entsprechende Steuererklärung dann erstellt und abgegeben. Und im Oktober 2019 gab es dann Bescheide für die Jahre 2012, da wo der Erblasser gestorben ist, bis 2017. Und da sind auch Zinsen festgesetzt worden, Nachzahlungszinsen unter anderem. Und dagegen hat sich der Kläger gewehrt. Der meinte auch, dass in den Jahren, wo noch nicht klar war, ob ich wirklich Erbe bin oder nicht, konnte ich ja gar nicht über das Geld verfügen und ich hätte ja gar nichts machen können. Wieso gebt ihr mir denn hier Zinsen auf? Nehmt die doch bitte zurück. Aus sachlichen Billigkeitsgründen muss das erlassen werden. Das hat das Finanzamt abgelehnt und der BfH hat jetzt auch gesagt, tja, also das Geld war ja da und wie sagen die hier so schön, ich habe es ihnen mal abgedruckt, typisierend ist da von auszugehen, dass es dann trotzdem einen Liquiditäts- und Zinsvorteil gibt und den hast du dir als Erbe dann zurechnen zu lassen, auch wenn du 6 Jahre nicht auf das Geld zugreifen konntest. Das hätte dir zugestanden, abstrakt, und damit sind dann auch die entsprechenden Zinsen zu zahlen. Also da gab es dann keine Gnade vom BfH. So, dann nochmal kurz zum Arbeitsrecht, zu dir, Steffen.
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat in der vorletzten Woche eine Entscheidung getroffen zu der Frage, hat ein Arbeitnehmer, der ein befristetes Arbeitsverhältnis begonnen hat, einen Grund zur Entfristung, wenn er in der Zwischenzeit Betriebsratsmitglied geworden ist? Nein, sagt das Bundesarbeitsgericht, allein der Umstand, dass ein Arbeitnehmer während des befristeten Arbeitsverhältnisses in den Betriebsrat gewählt wird, rechtfertigt es nicht, die Befristung in Frage zu stellen oder für unwirksam zu erklären. Was ist denn aber, wenn jetzt der Arbeitgeber nach Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses diesem Betriebsratsmitglied, diesem Arbeitnehmer, keinen Folgevertrag anbietet? Ja, sagt das Bundesarbeitsgericht, das könnte einen Schadenersatzanspruch begründen. Allerdings in dem konkret hier entschiedenen Fall war es dem Arbeitnehmer nicht gelungen, nachzuweisen, dass der Folgevertrag nur deshalb ausgeblieben ist, weil er Betriebsratsmitglied ist. Das dürfte allerdings auch sehr schwierig sein nachzuweisen.
Ja, und zum Schluss von mir ganz kurz, weil ich darüber gestolpert bin, Pressemitteilung vom Landgericht Frankfurt am Main letzte Woche. Da ging es darum, dass der DFB wegen Steuerhinterziehung zu einer Zahlung verurteilt worden ist. Und darüber bin ich gestolpert, warum jetzt eigentlich der DFB, Steuerhinterziehung ist ja eine Straftat. Und eigentlich ist es in Deutschland so, dass Straftaten nur natürliche Personen begehen können und keine Unternehmen. Kein Unternehmen kann wegen Mordes verklagt und verurteilt werden. Das können immer nur wir selber. Deshalb habe ich mal ein bisschen gegraben und tatsächlich ist es hier mal im Ausnahmefall dann so gewesen, dass eine sogenannte Verbandsgeldbuße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz gegenüber dem DFB verhängt worden ist. Also grundsätzlich wegen Steuerhinterziehung kann ein Unternehmen nicht verurteilt werden, aber es gibt dann, wie gesagt, am Ordnungswidrigkeitengesetz doch die Möglichkeit, der Organisation da selber eine Verbandsgeldbuße aufzuerlegen. Ja, so, und mit dieser Erkenntnis gehen wir mal rüber zu unserem Stargast von heute, unserer lieben Kollegin Pia Roggendorf-Jentsch aus Köln. Die ist eine echte Fachanwältin für Erbrecht. Das ist gar nicht so häufig, weil theoretisch kann man die entsprechenden Anforderungen gut erfüllen, aber da braucht man eine ganze Menge praktische Fälle, die man abarbeiten muss, und das haben nur wenige. Also von daher freuen wir uns sehr, dass es die Pia Roggendorf-Jentsch bei uns gibt. Und liebe Pia, du hast uns ja etwas mitgebracht. Worauf müssen denn Unternehmer so aus erbrechtlicher Sicht denn achten, wenn es irgendwann ans Sterben oder ja, krank werden geht?
Vielen lieben Dank für den netten Empfang. Ja, also ich merke immer nach wie vor, dass Gedanken an Krankheit oder Tod, dass sie grundsätzlich immer auch menschlich von Menschen einfach verdrängt werden. Das heißt, wir müssen immer feststellen, dass es immer weniger Menschen gibt, die überhaupt keine ausreichende Notfallvorsorge treffen. Also wichtig ist, ne, Unglücke passieren bekanntermaßen aus heiterem Himmel, nicht einmal, also plötzlich. Und dann muss ich einfach feststellen, dass wir ganz oft einfach eben keine ausreichenden Vorsorge haben. Meistens ist es am besten, wäre es ganz gut, wenn man dann eben den digitalen oder einen für die haptischen Personen den Papier-Notfallordner dann noch zu Händen hält. Das ist eigentlich so meine Empfehlung.
Und was sollte da so drin sein?
Genau, wichtig ist einfach, also erstmal Hinweise, natürlich die Personen, Handlungsabläufe im Betrieb, innerbetriebliche Abläufe, Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden. Das passt natürlich gerade zum Steffen, zu deinem Thema vorhin. Passwörter, ganz, ganz wichtig, dass die aufgeführt werden, wird ganz oft vergessen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir natürlich immer dann vor dem Dilemma stehen, E-Mail-Accounts, Passwörter fehlen, aber auch Kontenvollmachten, Handlungsvollmachten sind ganz, ganz wichtig. Wird halt ganz, ganz oft vergessen, dass man auch die Unternehmensnachfolge nicht ausreichend regelt. Und das Phänomen ist einfach, ich bin ja dann ganz froh, wenn irgendjemand schon mal ein Testament gemacht hat, aber ganz oft werden bei Unternehmen halt müssen solche sogenannte Gleichläufe stattfinden. Das heißt, man darf die private Familie, seine Lieben darf man nicht vergessen. Und ganz oft kollidiert das einfach. Man denkt, man hat das irgendwie richtig gestaltet oder es ist aber nachher stellt sich raus, dass es völlig falsch war und wir dann ein großes Problem haben und so ist das Unternehmen extremst gefährdet. Gut ist es daher immer, also ich bin eine große Freundin davon, mit den Steuerberatern ganz eng zusammenarbeiten. Ich habe eigentlich jeden Fall in Begleitung. Deswegen meine wichtige oder meine dringende Bitte, liebe Kollegen, bitte kümmern Sie sich um Ihre Mandanten, fragen Sie nach, ob entsprechende Notfallpläne vorliegen, ob Testamente vorliegen, ob Sie helfen können. Was ist immer wichtig für die Gestaltung? Je nachdem, was wir für gesellschaftsrechtliche Formen haben, ob das auch wirklich passt. Und da Sie eigentlich diejenigen sind, die die Mandanten und die Zahlen und auch die Betriebe und die Unternehmen am besten kennen, ist das immer sehr, sehr gut. Und bin ich immer dankbar, wenn die Steuerberater da eine helfende Hand reichen oder natürlich dann jederzeit bei uns nachfragen können, von der erbrechtlichen, auch steuerlichen Seite, was ist eben das Optimum. Also es ist nach wie vor ein Bereich, der leider sehr, sehr gerne vernachlässigt wird. Verständlicherweise, man möchte nicht sich gerne mit Krankheiten, Tod oder Teufel auseinandersetzen, ist aber meine große, große Bitte, bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mandanten einfach mal kurz nachfragen, ob sie abgesichert sind, ob irgendwelche Generalvollmachten erteilt werden. Gerade, ne, Steffen, Arbeitsrechtler, wir müssen dann teilweise, müssen die auch notariell beurkundet sein, damit, weil wenn der Unternehmer nun mal verstorben ist, niemand kann agieren, wie sollen denn dann etwaige Kündigungen ausgesprochen werden? Also deswegen meine herzliche Bitte, herzliche Einladung, sollten irgendwelche Fragen bestehen, melden Sie sich jederzeit gerne. Wir finden auf jeden Fall irgendwo bestimmt Lösungen.
Super, vielen Dank an dich. Ich hoffe, das ist angekommen, dass wir hier eine sehr gute Unterstützung aus Köln haben. Vielen Dank, liebe Pia. Ja, ansonsten, Akademiekalender ist bei uns auch wieder aktualisiert. Da gibt es so einiges, wie Sie hier sehen können. Ja, und dann nächste Woche, dann gehen wir mal nach Wuppertal. Da wird uns die Kollegin Albers etwas zum WEG-Recht erzählen. Ist ja auch so eine Spezialdisziplin. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ja. Dann vielen Dank für Ihre Teilnahme und bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.